Psychoanalyse im Mitschnitt.
Es folgt ein Vortrag von Professor Helga Krüger-Kirn aus der Heidelberger Dienstagabendreihe vom 5. November 2024 mit dem Titel Der feine Unterschied – Mutterschaft und Mütterlichkeit. Die Einführung macht Dr. Christine Köhler.
Liebe Mitglieder, liebe Auszubildenden, liebe Gäste des Psychoanalytischen Instituts Heidelberg, ich möchte Sie alle recht herzlich begrüßen zum ersten Vortrag unserer Dienstagsabendreihe, die wir wieder zu unserer angestammten Zeit im Wintersemester aufnehmen. Wir freuen uns besonders, dass Sie trotz der Präsidentschaftswahl in den USA und der angespannten Unruhe, die auch viele von uns erfasst hat, zu einer Vortragsreihe gekommen sind, die so ganz über den Dingen zu schweben scheint. Mutter. Man könnte versucht sein, in ein mystisches Raunen einzustimmen, das der Gedanke an die Mutter mitzubringen vermag. Denken wir nur an Fausts Gang zu den Müttern in Faust 2, ein auch für diesen mit allen Wassern gewaschenen Intellektuellen ein Gang ins Unheimliche, den er, wie es heißt, schaudernd antritt. Weiß er doch, dass er zu einem Wissen aufbricht, über das er nicht zu verfügen mag. Man kann aber auch an die zahlreichen klinischen Beispiele denken, die wir alle aufzählen können, die die Macht des Primärobjekts Mutter manifestieren. Doch alles scheinbar Entrückte, alles scheinbar Private ist politisch, wie die feministische Bewegung schon früh erkannte. Und es ist dies umso mehr, wenn es um Mutterschaft und Mütterlichkeit geht. Es ist die Differenz des Weiblichen, die unhintergehbare Verfasstheit eines reproduktiven mütterlichen Körpers, das andere zum männlichen Sein, das jahrhundertealte männliche Strategien hervorbrachte, dieses anderen habhaft zu werden, es zu kontrollieren und zu regulieren. Über die Mutter zu sprechen bedeutet, tief in gesellschaftliche Setzungen und machtvolle Zuschreibungspraktiken zu Vater und Mutterschaft einzutauchen, die bewusst und unbewusst tradiert werden. So werden uns die Referentinnen unserer Mutterreihe mit Fragen konfrontieren wie: Wer und was ist eine Mutter überhaupt? Was bedeutet Muttersein? Und welche soziopolitischen, kulturellen und psychischen Folgen hat eine Antwort auf diese Frage? Welche gesellschaftlichen Konsequenzen bringt es mit sich, Mutterschaft und Mütterlichkeit zu koppeln? Es wird aber auch darum gehen, welche psychosexuellen Vorstellungen der Frau von ihrer Mutterschaft unbewusst an das Kind weitergegeben werden oder was die bewussten und unbewussten Fantasien und Konflikte sind, die bei einer nicht-binären Elternschaft entstehen. Und besonders bedeutsam für die psychoanalytische Theoriebildung ist die Frage, was bedeutet Mutterschaft für die psychoanalytische Konzeptionalisierung von Geschlechterdifferenzen? Ich freue mich ganz besonders auf unsere heutige Referentin, die wie kaum jemand anderes sich mit den psychischen, politischen und sozialen Auswirkungen divergierender Konzeptionen zur Mutterschaft und Mütterlichkeit in vielen Projekten und Publikationen auseinandergesetzt haben. Ich möchte Frau Professor Krüger-Kirn hiermit herzlich begrüßen.
Dankeschön.
Ich frage unsere Gäste gerne, wie sie zur Psychoanalyse gekommen sind. Und dieses Ansinnen ging auch an Frau Krüger-Kirn und sie hat mir eine sehr persönliche Antwort gegeben, für die ich ihr sehr danke. Sie erzählte, dass sie streng katholisch in einem Dorf im Bayerischen Wald aufgewachsen sei. Sie habe schon früh unter der Doppelmoral und Doppelzüngigkeit der Erwachsenen gelitten, ohne dass sie damals das schon durchschauen konnte. Aber mit der Zeit hat sie eine besondere Aufmerksamkeit für psychische Konflikte und Ungereimtheiten entwickelt. Zudem habe sie die Erfahrung gemacht, dass sie sich gut einfühlen und vermitteln kann. Diese prägenden persönlichen Erlebnisse seien dann in der Oberstufe mit psychoanalytischen und philosophischen AGs und Studien gesellschaftspolitisch unterfüttert bzw. legitimiert worden, wie sie heute formulieren würde. Und erst im Laufe ihres Studiums habe sie diese Bekundungen als Rationalisierung ihrer eigenen persönlichen Anliegen und Konflikte erkennen können, denen sie psychoanalytisch beikommen wollte. Man muss zugeben, das ist bei uns, bei den meisten von uns wahrscheinlich so. Ihr wissenschaftliches Interesse in Kombination mit ihrer Einsicht in die zentrale Bedeutung des Unbewussten und der Abwehrmechanismen hat sie gut durch ein Studium der Psychologie, Philosophie und Soziologie in Marburg geleitet, wo sie auch mit einer psychoanalytisch und sozialwissenschaftlich orientierten Studie zu Schönheitsidealen und Mutterschaft promoviert wurde. Frau Krüger-Kiern ist seit 40 Jahren Psychoanalytikerin für Kinder, Jugendliche und für Erwachsene in eigener Praxis. Sie ist Lehranalytikerin der DGPT sowie Dozentin für analytische Paar- und Familientherapie und auch für Körperpsychotherapie. Seit mehreren Jahren ist sie Honorarprofessorin an der Philipps-Universität in Marburg. Sie hat viele Studien zu Mutterschaft und Mütterlichkeit sowie zum Antifeminismus in der Gesellschaft veröffentlicht. Von 2017 bis 2020 war sie Leiterin des Teilforschungsprojekts Mutterschaft und Geschlechterverhältnisse in dem vom Familienministerium geförderten interdisziplinären Projekt Krise der Geschlechterverhältnisse am Genderzentrum der Universität Marburg. Ein besonderer Fokus ihrer Arbeit war dabei die Auswertung populärer Elternzeitschriften, und zwar hinsichtlich der Themen von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, des Elternbildes und auch der Mutter-Kind-Bindung. Zudem hat sie einige Interviews mit Eltern durchgeführt. Und ein Resultat dieser Untersuchung war, trotz der Erfolge der Frauenbewegung, trotz einer Gleichstellungspolitik und trotz der in unserer sozialen Umgebung nicht weiter zu verleugnenden mannigfaltigen Geschlechterkonstellationen in Familien sind hierarchische und geschlechterstereotypische Grundmuster bezüglich Familie und besonders Mutterschaft weiterhin dominant. Und diese Geschlechterklischees werden sowohl individuell als auch gesellschaftlich weitergegeben und ziehen sich sogar in Patchwork und queere Familien hinein. Aus den Publikationen von Frau Krüger-Kiern kann ich nur zwei herausgreifen, aber auf ihrer Website ist allerdings eine Publikationsliste zu finden und Sie können da darauf zugreifen, wer will. Die Erkenntnisse aus der Fallstudie Mutterschaft und Geschlechterverhältnisse flossen in einen Sammelband ein, den Frau Krüger-Kiern zusammen mit Leila Zoetichi 2020 veröffentlicht. Elternschaft und Gender Trouble, geschlechterkritische Perspektiven auf den Wandel der Familie. Das ist erschienen im Verlag Barbara Buttrich. Und die vorerst letzte Veröffentlichung von Frau Krüger-Kiern vom Mai dieses Jahres, das möchte ich Ihnen besonders empfehlen. Mütterlichkeit braucht kein Geschlecht, Fürsorge als gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Das ist im Psychosozialverlag erschienen. Das ist eine sehr umfangreiche und akribische Arbeit, die untersucht in verschiedenen Feldern Frauen- und Mütterlichkeitskonzepte. Also zum Beispiel werden Mutterbilder durch die Jahrhunderte untersucht. Es werden feministische gegen biologistische Mutterschaftskonzepte gestellt. Und ein für mich sehr interessantes Kapitel war über die Schwangerschaft und die Zurichtung der Frau in einer männlich dominierten medizinischen Praxis. Was sie über die psychoanalytischen Entwicklungstheorien zu sagen hat und wie Mütterlichkeit geschlechtsübergreifend gelebt werden kann, das werden Sie jetzt hören. Liebe Frau Krüger-Kiern, wir freuen uns sehr über Ihren Vortrag.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, für die ausführliche Vorstellung und Würdigung meiner Arbeit. Ich hoffe, ich kann Ihre Ansprüche erfüllen. Ja, Mutterschaft trifft Mütterlichkeit, habe ich meinen Vortrag überschrieben, geschlechterkritische Zwischenrufe. Man könnte auch sagen, Mütterlichkeit trifft Mutterschaft. Aber es geht mir hauptsächlich um die Konsequenzen, die ein geschlechterunabhängiges Denken von Mütterlichkeit für unsere psychoanalytischen Entwicklungs- und Subjekttheorien hat. Sie kennen das alle, weil Sie ja sozusagen mit mir die gleichen gesellschaftlichen Erfahrungen teilen, dass heutzutage immer noch vor allem Frauen angesprochen und angerufen werden, wenn es um Mütterlichkeit geht. Fürsorge, Empathie und emotionale Unterstützung werden oft unreflektiert als natürliche Eigenschaften von Frauen betrachtet. Bis heute lässt sich, und das haben wir gerade in der Einleitung auch gehört und in der Vorstellung, trotz gleichstellungspolitischer Maßnahmen und gesellschaftlicher Bemühungen um Gleichstellung der Geschlechter sowohl bei den individuellen Einstellungen als auch auf medialer und politischer Ebene nach wie vor eine Referenz auf tradierte, vergeschlechtlichte Elternbilder und Rollenvorstellungen nachzeichnen. Da beziehe ich mich jetzt auf die schon zitierte Studie Mutterschaft und Geschlechterverhältnisse, wo wir, wie gesagt, Elternzeitschriften ausgewertet haben, aber nicht nur bis 2020, sondern in Bezug auf diese Buchveröffentlichung dann auch bis 2023 und 30 Interviews mit Müttern durchgeführt haben, die kleine Kinder haben und dabei versucht haben, nicht nur Mütter, die in heterosexuellen Beziehungen leben und sich als solche auch verstehen, sondern auch versucht, gleichgeschlechtliche Beziehungs- und Familienvorstellungen zu finden. Was uns nicht gelungen ist, ist in dieser Studie auch Heterogenität von gesellschaftlichen Herkünften mit einzubeziehen. Dazu haben wir in unseren Interviewaufrufen einfach niemanden gefunden. Was aber eindeutig als Ergebnis festgehalten werden kann, ist, dass vergeschlechtliche Elternrollen in den gesellschaftspolitischen Debatten zur Vereinbarkeit von Mutterschaft und Berufstätigkeit nach wie vor mitschwingen und auch bis heute zur Begründung der Position der Frau in der Familie herangezogen werden. Nicht nur Frauen werden damit in stereotype Rollen gedrängt, sondern auch Männer und nicht-binäre Personen werden davon abgehalten, mütterliche Positionen zu übernehmen. Denn umgekehrt gilt nach wie vor das Klischee, Väter könnten halt kleine Kinder nicht so gut versorgen wie Mütter. Ist Mütterlichkeit weiblich? Nein, sage ich, Mütterlichkeit ist eine kulturelle Denkfigur, die sich im Laufe der Geschichte zu dem Konzept entwickelt hat, wie wir es heute kennen. Historische und kulturelle Analysen der Konzepte von Mütterlichkeit zeigen, dass Mütterlichkeit nicht ausschließlich biologisch determiniert ist, sondern besonders durch soziale und kulturelle Normen geformt wird. Die normativen Verflechtungen und Vorstellungen über eine gute Mutter und Mütterlichkeit haben sich auf vielfältige Weise in der Sprache implementiert und in der kulturellen und symbolischen Ordnung unserer Gesellschaft niedergeschlagen. Zwar hat jede Epoche eine eigene Version der guten Mutter, doch besonderen Einfluss, wie die Arbeit von Elisabeth Badinter, Mutterliebe zeigt, gewann die über Jahrhunderte tradierte Vorstellung einer angeborenen Mutterliebe. Die Schatten dieses Ideals der Mutterliebe reichen bis in die Gegenwart und verschieben den Blick auf die Wirkmacht unbewusster elterlicher Stereotypien. Diese sind, wie gesagt, in vielfältiger Weise belegt und nicht nur in unserer Studie, sondern die aktuelle Vermächtnisstudie von 2023 kommt in der Analyse in Bezug auf elterliche Aufteilung, Gleichberechtigung der familiären Anforderungen und der Versorgung der Kinder zu dem Ergebnis, dass scheinbar, so schreiben sie, unbewusste Stereotypien eine unüberwindbare Hürde darstellen und man in Zukunft, man höre, sich mit unbewussten Stereotypien mehr auseinandersetzen müsste. Mein Zugang zu dieser bisher kaum untersuchten Wirkmacht von Stereotypien im Kontext von Elternschaft untersucht die Hypothese, dass und wie kollektiv tradierte Vorstellungen eine unbewusste, emotionsbasierte Grundlage für geschlechtliche Identitäten darstellen. Es geht darum, den Affektgehalt von Geschlechterbildern aufzuspüren. Denn mit Gefühlen aufgeladen werden sie im wahrsten Sinne des Wortes zu gefühlten Wahrheiten und entfalten einen zwar unsichtbaren, aber umso wirkmächtigeren Einfluss. Gefühle, Emotionen und Affekte sind, so schreibt Ute Frebert in ihrem Buch »Die Macht der Gefühle«, die heimlichen und verborgenen treibenden Kräfte, die hinter einer dicken Schicht der Ratio wirkmächtig sind. Wir hören quasi Freud sprechen, kann man so sagen. Sie leiten jeden Menschen und sie beeinflussen unterschiedlich gesellschaftliche Strukturen und Institutionen. Auf diesen Punkt kann ich jetzt in meinem Vortrag nicht eingehen. Da gibt es eine sehr interessante Arbeit von Lisa Haller, die institutionelle Förderprogramme für Frauen und Weiterbildungsprogramme untersucht hat und sehr deutlich herausarbeitet, wie traditionelle Vorstellungen von Mutterschaft in die Unterstützungsprogramme für Frauen, die wieder in den Beruf einsteigen wollen, virulent sind. Also in der Auseinandersetzung mit Stereotypien und geschlechtlichen Ungleichverhältnissen spielt auch die romantische Liebe eine durchaus relevante Rolle, ist aber auch kaum erforscht bis jetzt. Diesen Zusammenhang tagtäglich im Privaten zu reflektieren, ist ein gravierender Parameter für den Paradigmenwechsel einer geschlechterunabhängigen Mütterlichkeit und richtet daher im Rahmen tradierter Konzepte der natürlichen Mutterliebe auf die Hypothesen zum sogenannten unauflösbaren Zusammenhang von Mutterschaft und Mutterliebe, der Mutter-Kind-Symbiose und den damit verbundenen Vaterpositionen. Wie mit der historischen Analyse des Konzepts der Mutterliebe deutlich wird, ist das Konzept von Liebe ebenfalls nicht frei von Ideologien und geschlechtsspezifischen Auslegungen. Dazu kurz zur Erinnerung, im Zuge der Industrialisierung erfolgte eine Trennung der gesellschaftlichen Ordnung in private und öffentliche Sphären und veränderte damit nicht nur das Liebeskonzept, sondern damit ging auch eine spezifische Festschreibung der Mütterlichkeit und eine unbezahlte familiale reproduktive Tätigkeit einher. Sie diente der Zementierung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und damit auch den ungleichen Geschlechterverhältnissen in der Familie. Dass patriarchale Liebeskonzepte bis heute einen Einfluss auf den Umgang mit familiären Anforderungen und Vereinbarkeitsansprüchen ausüben, zeigt der Blick nicht nur in die paartherapeutische Praxis. Ich nehme an, dass Ihnen das auch sehr vertraut ist, sondern eben, wie gesagt, auch die empirischen Befunde unserer Studie zu Mutterschaft und Geschlechterverhältnissen, die eine deutliche Tendenz aufzeigen, dass Mütter die Verantwortung für familiäre Harmonie als Aufgabe für sich verstehen und als Begründung heranziehen, um Konflikte zu verhindern oder auch Überlastungen zu vertuschen. Konkret geht es daher nicht nur um die Rolle der Frau und Mutter in der Familie, sondern eben um das geschlechtsspezifisch konzeptualisierte Verständnis von Mutterliebe und Mütterlichkeit. Es geht darum, die Unterschiede von Mutterschaft und Vaterschaft in Bezug auf Mütterlichkeit kritisch in den Blick zu nehmen und zu reflektieren, dass damit unterschiedliche Gefühle assoziiert und auf bestimmte Identitätsaspekte festgelegt werden. Wir kennen alle geschlechtsspezifische Zuordnungen, zum Beispiel, dass Stärke und Autonomie auf der männlichen Seite, Weinerlichkeit, Verletzbarkeit, Einfühlungsvermögen, aber eben auch Mutterliebe auf der weiblichen verortet wird. So dient auch die Adressierung von Gefühlen im Kontext familiärer Strukturen als Grundlage für Legitimationsmuster geschlechtlicher Zuweisungen. Geschlechtsunterschiede werden damit von Anbeginn an sozialisiert und uns sozusagen in die Wiege gelegt. Mütterlichkeit aber jenseits der Geschlechterbinarität als eine geschlechterunabhängige mütterliche Fürsorge zu denken und zu leben, kann im Umkehrschluss bedeuten, dass es neue Freiräume gibt. Was verstehe ich unter Mütterlichkeit? Das ist vielleicht im Vorfeld vorauszuschicken. Gegenüber tradierten Definitionen von Mütterlichkeit, die eng, wie gesagt, mit Mutterschaft und Weiblichkeit verbunden sind, verorte ich Mütterlichkeit in einem spezifischen Beziehungs- und Tätigkeitskontext, der mit einer besonderen Verantwortung einhergeht. Im Gegensatz auch zu dem gängigen Begriff der Care-Arbeit bezieht sich aber Mütterlichkeit darüber hinaus auf die besondere Position des Kindes und seine konstitutive Abhängigkeit. Damit ist eine besondere Form von Fürsorglichkeit begründet, in der das psychische und physische Wohlergehen des Kindes im Mittelpunkt steht. Hier ist es erforderlich, aus einer Elternperspektive die eigenen Bedürfnisse und Gefühle so zu regulieren, dass die übernommene Verantwortung, sich fürsorglich um das Kind und seine Entwicklung zu kümmern, erhalten bleibt. Daniel Stern betont im Hinblick auf die Beziehung zum Kind die Notwendigkeit, narzisstische in altruistische Strebungen umzugestalten. In diesem Sinne umfasst Mütterlichkeit einen Erfahrungsbereich, der eng mit Beziehungsformen und Tätigkeiten zusammenhängt. Schon an dieser Stelle wird deutlich, dass Mütterlichkeit unabhängig von der geschlechtlichen Identität oder auch der Erfahrung einer Schwangerschaft und Geburt erlebt und gelebt werden kann. Dies bedeutet aber eben auch, dass Mütterlichkeit keine überhistorisch geschlechtertypische Beziehungsform darstellt, sondern einen spezifischen Erfahrungs- und Tätigkeitsraum mit dem Kind beschreibt. Eine konzeptionelle Trennung von Mutterschaft und Mütterlichkeit schafft nach meiner Auffassung erst jenen Denkraum und Freiraum, der für eine freiheitliche und selbstbestimmte Entscheidung, Mütterlichkeit zu leben, notwendig ist. Ausgehend von diesem Verständnis ist ein Schritt möglich, hinsichtlich Mütterlichkeit und Elternpositionen zu einer selbstbestimmten Wahlfreiheit zu gelangen. Und was ist dann mit Mutterschaft, kann man fragen, dem besonderen Stellenwert von Schwangerschaft, Geburt, Stillbeziehung? Wo bleibt der spezifische Blick auf den Mutterkörper? Um gerade eine selbstbestimmte und im tiefsten Sinne emanzipatorische Position gegenüber den reproduktiven Körpererfahrungen einnehmen zu können, müssen sie aus den patriarchalen Engführungen und Zuschreibungen befreit werden. Hier zeigt ein historischer Blick sehr auf die weiblichen Körpertheorien sehr deutlich, und das kann ich jetzt wirklich nur anreißen, dass der weibliche Körper bis weit in das 20. Jahrhundert nahezu ausschließlich auf Mutterschaft eingeengt wurde. Deshalb schreibe ich in meinem Buch ein ganzes Kapitel zum Mutterkörper, weil es bis dato eigentlich keinen anderen weiblichen Körper gab oder kaum eine Perspektive auf den weiblichen Körper, denn Körper und Sexualität standen im Dienste der Mutterschaft. Die Erfahrungsbereiche mit dem Mutterkörper wurden nicht nur funktionalisiert und in den Dienst männlicher Sexualität und patriarchaler Familienstrukturen gestellt, sondern pathologisiert und entwertet. Hierzu ein paar Stichworte: wandernde Gebärmutter, Hysterie, hormongesteuert, Stilldemenz, dem rationalen Denken nicht fähig und so weiter. Wir benötigen also, um aus diesen Engführungen von Mutterschaft herauszukommen und diese zu überwinden, eine gesellschaftliche Wertschätzung des reproduktiven Körperpotenzials neben rechtlichen Aspekten der reproduktiven Selbstbestimmung und mit Blick auf die psychoanalytischen Theorien, und darauf werde ich im Folgenden eingehen, eine Dekonstruktion und Revision bisheriger Konzepte geschlechtlicher Entwicklung. Denn der komplexe Zusammenhang von Geschlecht und Gesellschaft gilt nicht nur für individuelle Erfahrungen, sondern eben auch für Theorien selbst. Auch sie sind von kulturellen Denktraditionen und gesellschaftlichen Interessen geprägt. Geschlechterkonzepte lassen sich als unsichtbare Herrschaftsverhältnisse untersuchen und dies fordert dazu heraus, in den heutigen Konzepten die historischen und gesellschaftlichen Wurzeln wie auch das Unbewusste, das gesellschaftliche Unbewusste kritisch in den Blick zu nehmen. Und damit komme ich zu Freud und dem Unbewussten. Freuds Konzeptualisierung des Unbewussten brachte, wie wir alle wissen, eine entscheidende Wende in der Erforschung der menschlichen Subjektivität und geschlechtlichen Identität. In Abgrenzung zu der damals dominanten klassischen Subjektphilosophie, die ein bewusstes und sinnstiftendes Subjekt quasi voraussetzt und damit auf implizite Weise auch biologistische Annahmen aufrechterhält, wird in der Psychoanalyse, aber auch im Kontext von Strukturalismus und Poststrukturalismus die Dezentrierung der Identität betont und das Subjekt von Anbeginn an in einem intersubjektiven Kontext gedacht. Ausgehend von Freuds Konzeptualisierung des Zusammenhangs von Körper und Subjektivierung leistet diese Perspektive für das Thema geschlechterunabhängiger Mütterlichkeit daher einen zentralen Beitrag. Mit der Theorie des Unbewussten trug Freud entscheidend dazu bei, den Körper als Ort subjektiver Wahrnehmungen und psychischer Verkörperungen zu begreifen. Das Ich ist vor allem ein körperliches, Sie kennen dieses Zitat. Damit verbunden ist ein bestimmter Körperbegriff, der den Körper in einer dialektischen Spannung zwischen der geschlechtlichen Materialität des Körpers und der Gesellschaft verortet, der zufolge die biografischen Erfahrungen in einen intersubjektiven Kontext gestellt werden und Spuren im und am Körper hinterlassen. Mit Freud werden die individuellen körperlichen und psychischen Erfahrungen in einen kulturellen und gesellschaftlichen Kontext gestellt und richtet damit den Fokus auch auf das Nicht-Identische als Ort der Unbewusstmachung in Verbindung mit reglementierenden Diskurse, sprich vereindeutigenden Geschlechtervorstellungen. Dabei realisiert der Effekt der Unbewusstmachung im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Anerkennungsstrukturen realisiert sich auf der Ebene von somatopsychischen Prozessen. Entgegen also dem Ideal einer kohärenten Geschlechtsidentität innerhalb des dichotomen Systems von Weiblichkeit und Männlichkeit wird Identität als psychischer Verarbeitungsprozess verstanden. Gerade mikroanalytische Erkundungen der frühen Kindheit veranschaulichen dies und zeigen, wie geschlechtliche Subjektivierung bis in die kleinsten körperlichen und seelischen Strukturen von bewussten und unbewussten Interaktionsprozessen geformt und geprägt werden. Damit gerät nicht nur das Individuelle, sondern auch das kollektive Unbewusste in den Blick und erhält die eingangs zitierten und verankerten geschlechtlichen Stereotypien. Hier sei besonders auf Jean Laplanche verwiesen, der mit seiner Theorie der Verführung einen erweiterten Blickwinkel auf die geschlechtlichen Identitäten und Stereotypien ermöglicht, da in den elterlichen Interaktionen vom Anbeginn an weitestgehend unbewusste Interaktionsmechanismen, geschlechtliche Vorstellungen und Zuweisungen erfolgen. Kurz zusammengefasst, Sie kennen sicher alle die Theorie von Jean Laplanche und der Unbewussten seiner Verführungstheorie, kann dies in der Erkenntnis zusammengefasst werden, dass Gender dem Körper vorausgeht und sozial strukturiert ist. Auf die subjektive Entwicklungsebene übertragen heißt dies, Gender, Zitat Lacan, und wird dem Kind und seinem Körper zugesprochen. Es identifiziert sich, wie Laplanche sagt, unter dem Primat des Anderen. Ja. Und nun eine kritische Perspektive, kurz nochmal eingefügt zu den drei Abhandlungen der Sexualtheorie von Freud, die Ihnen aber, vermute ich, bekannt ist. Falls nicht, können wir das ja auch nochmal vertiefen in der Diskussion. Aber Sie wissen, dass Freud genau diese Dialektik von Körper und Subjektivierung im Kontext der je historischen, gesellschaftlichen Zusammenhänge nicht konsequent verfolgt hat. Vielleicht ist an der Stelle wichtig zu erinnern, dass ja Freud auf die drei Abhandlungen zur Sexualtheorie ursprünglich gekommen ist oder sich sehr stark damit beschäftigt hat, weil er die Kriminalisierung der Homosexualität verändern wollte, weil er sich dafür engagiert hat, dass Homosexualität, vor allem die männliche Homosexualität, nicht weiter pathologisiert wird. Und er wollte zeigen, dass Homosexualität im Kontext der biografischen Entwicklung als eine Form, Sexualität zu leben, sich entwickelt. Ich vermute mal, dass auch dieser Satz, versuche, das Sexuelle zu bestimmen und darauf zu verzichten, das Sexuelle aus dem Körper, aus der Körperbeschaffenheit heraus zu bestimmen, mit in diesem Kontext zu verorten ist. Und wir wissen alle, dass Freud spätestens mit der Frage nach den psychischen Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschiedes diese Perspektive aufgegeben hat. Statt die forschende Haltung im Zusammenhang mit Körper, Emotion, Sprache und Kultur als etwas Gewordenes zu verstehen, schlägt Freud eine Geschlechterdifferenz vor, die in heterosexuellen und heteronormativen Familienvorstellungen verankert ist. Damit wurden die Freiheitsgrade der geschlechtlichen Entwicklung enorm eingeschränkt und markieren nun Anatomie als Schicksal. Doch damit nicht genug. Als grundlegendes Element formuliert Freud für die weibliche Entwicklung den Penisneid, den er aus der Entdeckung des anatomischen Geschlechtsunterschiedes ableitet und in die traditionell hierarchische Geschlechterordnung einschreibt. Freud stellt seine Weiblichkeitstheorie in eine enge Verbindung mit der Reproduktionsfähigkeit des weiblichen Körpers. Damit wird der Kinderwunsch anatomisch begründet und gilt als Ersatz für keinen Penis haben. Weiblichkeit, bei Freud vormals noch als Rätsel, als Dark Continent beschrieben, wird nun als biologische Tatsache auf den Kinderwunsch festgelegt und mit der psychischen Reife einer heterosexuellen Verortung verknüpft. Folglich gibt es für die Frau nur eine einzig wahre Bestimmung, ihr Muttersein. In radikaler Konsequenz wird das psychische und geschlechtsgebundene körperliche Erleben in den Raum einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur eingefügt. So ist es natürlich nicht verwunderlich, dass der Freudschen Weiblichkeitstheorie von feministischer Seite mit weitreichender Kritik begegnet wurde. Zu Recht wurde in diesem Zusammenhang vielfach angemerkt, und das kann ich jetzt auch nur anreißen, dass das früh aufgegebene Konzept der Bisexualität als zu subversiv eingestuft wurde, weil damit auch die Aufhebung der damaligen rigiden Geschlechtsrollenvorschriften assoziiert wurde. Rückblickend kann Freuds Geschlechtertheorie zwar als eine Geschichte der Selbstbeschränkung unter gesellschaftlichem und politischem Druck eingeordnet werden, dass hier vor allem Frauen die Leidtragenden sind und traditionellen Weiblichkeitsbildern unterworfen werden, zeigt, dass auch in der psychoanalytischen Theoriebildung vielfältige Anstrengungen unternommen wurden und auch werden, um patriarchal geprägte Familien- und Gesellschaftsformationen zu erhalten. Wie gesagt, kritische Stimmen gab es bereits zu Beginn der psychoanalytischen Theorieentwicklung, vor allem von weiblichen Psychoanalytikerinnen, die sich gegen eine Festschreibung von Weiblichkeit und Sexualität in heterosexuelle Verkehrsformen und Mutterschaft gewehrt haben. Dass aber in der Entwicklung des psychoanalytischen Theoriekorpus weibliche Einwände und theoretische Konzeptualisierungen nur sehr begrenzt Eingang gefunden haben, konfrontiert uns bis heute mit der Longue Durée patriarchaler Geschlechterhierarchien. Mit Freud wird geschlechtliche Identität zwar als Entwicklung gedacht, aber explizit in der Familie verortet, und zwar in einer Familie, die auf heterosexuellen Normen gründet und die Mutterposition in bestimmten Funktionen und Rollen denkt. In der Psychoanalyse, auch in der allgemeinen Entwicklungspsychologie und Familiensoziologie, werden sozialisationstheoretische Konzepte bis heute sehr stark an familiären Modellen der heterosexuellen und hierarchisch strukturierten Triade orientiert. Die Entwicklung des Kindes und seine psychische Struktur scheinen demnach von nichts anderem so geprägt zu werden wie von den Bindungen an und den Konflikten mit genau zwei Personen, Mutter und Vater. So kann als Zwischenresümee, und dazu muss man jetzt den ganzen wunderbaren Komplex der feministischen Theoriebildung, die ich besonders wichtig finde, einfach mal überspringen und sagen, auf deren Schultern stehend kann ich nur mein Denken so formulieren und habe das auch nur so entwickelt, wie ich es Ihnen heute vortragen kann. Aber man kann sozusagen in den Worten von Luce Garay festhalten, dass solange in der Psychoanalyse das Phallische als Eichmaß gilt und die Frage nach dem Ort der Frau Leerstellen in der symbolischen Ordnung aufzeigt, muss auch im Geschlechterdiskurs der Psychoanalyse, in der Gesellschaft sowieso, von einer Produktion von Unbewusstheit ausgegangen werden. Wenn wir also geschlechtliche Entwicklung nicht weiterhin mit Familienmodellen erklären wollen, die bereits vor 100 Jahren weibliche Körperlichkeit und Selbstbestimmung funktionalisiert und unterdrückt haben, steht auch eine kritische Überprüfung der in den psychoanalytischen Entwicklungskonzepten eingeschriebenen heteronormativen Annahmen zur Disposition. Dies gilt besonders für den Rekurs auf traditionelle Lesarten des Ödipus-Komplexes, deren Reichweite weit über eine theorieimmanente Debatte hinausgeht, und so legen es die Interpretationsmuster unserer Analyse nahe, heute Allgemeingut in der westlichen Kultur geworden sind. Die klassische Konzeption von Vater, Mutter und Kind ist jedoch schon lange nicht mehr Standard. Lediglich eine mögliche Form eines Kontinuums triadischer Erfahrungen. Folglich gilt dies auch für die damit verbundenen Konzeptionen geschlechtlicher Identifizierungen, die eine Ablösung vom Gegengeschlechtlichen und Hinwendung zum sowie Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil positionieren und mehr noch zur Grundlage einer sicheren geschlechtlichen Identität erklären. Notwendige Konsequenz einer geschlechterkritischen Entwicklungstheorie ist daher nicht nur die Konstruktion der bis heute zum Einsatz gebrachten Vorstellung einer heterosexuellen Triangulierung, die sich an der patriarchalen Struktur der Vaterposition ausrichtet und gleichgeschlechtliche Identifizierungen voraussetzt, sondern auch die Annahme einer kohärenten und stabilen Identität innerhalb des dichotomen Systems von Männlichkeit und Weiblichkeit. Wie wir alle wissen, ist eines der Kernthemen in der Entwicklung von psychischen Strukturen und geschlechtlicher Identität mit der Herausforderung verbunden, die eigene körperliche Verfasstheit und damit auch die Differenz zwischen Selbst und anderem anzuerkennen. Stichworte sind hier Generationendifferenz und sexuelle Differenz. Reflektiert man nun die kindliche Entwicklung und psychische Aneignung von geschlechtlicher Identität vor dem Kontext der bürgerlich bipolar gedachten Geschlechterordnung, zeigt sich eindrücklich, dass damit für Jungen und Mädchen unterschiedliche Möglichkeitsräume einhergehen. Welche Bedeutung dabei den kulturellen Vorstellungen von Geschlecht zukommt, vertieft Regina Becker-Schmidt mit Hilfe der Frage, ob es einen Zusammenhang zwischen der frühen Ich-Entwicklung und der Abwertung des Weiblichen gibt. In ihren Überlegungen rekurriert sie auf Freuds Konzeption der Alterität, die er in seinem Entwurf einer Psychologie beschreibt, als Ambivalenz gegenüber dem ersten Nebenmenschen, die damit zusammenhängt, dass das Kind die An- und Abwesenheit der Mutterfigur psychisch verarbeiten muss. Ihre Abwesenheit impliziert Differenz und markiert die psychische Aufgabe, zwischen Ich und anderem zu unterscheiden. Wenn Freud schreibt, am Nebenmenschen lernt der Mensch erkennen, dann legt er eine wichtige Spur zum Umgang mit dem anderen. Aus psychoanalytischer Sicht sind Wünsche nach Versorgung und eine Wut über erlebte Ohnmacht untrennbar mit der unbewussten Repräsentanz der Mutterfigur verbunden. Für alle Kinder gilt die Anerkennung einer Geschlechterdifferenz und führt als Entdeckung des Generationenunterschiedes und der Geschlechterdifferenz zunächst an den Ort des Mutterkörpers. Mit Hannah Arendt gesprochen, zur Anerkennung der Natalität. Mit anderen Worten, die Anerkennung der konstitutiven Abhängigkeit vom anderen rückt den Mutterkörper in besonderer Weise in den Blick. Vor dem Hintergrund der heteronormativen Hierarchie der Geschlechterverhältnisse gestaltet sich die Frage dieser Anerkennung jedoch geschlechtsspezifisch unterschiedlich und geht im Kontext der kulturellen Weiblichkeits- und Männlichkeitskonstruktionen für Jungen oder man kann sagen Menschen mit männlich kodierten Körper und Mädchen, Menschen mit weiblich kodierten Körper mit unterschiedlichen Erwartungen einher. Für die töchterliche Position erweist sich die Frage der Anerkennung der Natalität zumindest ambivalent. Während die Konfrontation mit der konstitutiven Abhängigkeit für die Tochter über die körperliche Ähnlichkeit mit der Mutter vermeintlich gelindert werden kann, wird immer auch das kulturelle Erbe der Minderwertigkeit des weiblichen Körpers und die Gefahr einer Reduktion auf die Gebärfähigkeit weitergegeben. Für den Sohn, der über die Gebärfähigkeit der Mutter nicht verfügt, bietet sich als eine Möglichkeit der Kompensation der notwendigen Anerkennung der Geschlechterdifferenz eine in unserer Gesellschaft tief verankerte Abwertung und Abwehr des mütterlichen Körpers an. In einem bis heute wirkmächtigen Autonomieverständnis im Konzept eines männlich gedachten Subjekts muss jegliche Form von Abhängigkeit verleugnet werden. Diese Sichtweise realisiert sich im psychoanalytischen Theoriediskurs im Anschluss an Freud dahingehend, dass bis heute für die männliche Entwicklung die Hypothese eines radikalen Objektwechsels weg von der Mutter hin zum Vater Bestand hat. Um ein richtiger Mann zu werden, muss sich das männliche Kind von der Mutter lösen und mit dem Vater identifizieren. Stichwort gleichgeschlechtliche Identifizierung. Die damit einhergehende Konflikthaftigkeit wird mit dem Versprechen auf Unabhängigkeit, Stärke und Macht aufgelöst. Dies lässt sich vor dem Hintergrund der Annahme eines autonom gedachten Subjekts so formulieren. Gestützt durch gesellschaftlich binäre Geschlechterbilder benötigt diese binär gedachte Vereindeutigung eine Spaltung, die sich jedoch, wie wir alle wissen, aufgrund der Wirkmacht der Abwehrmechanismen als fragiler Zustand entpuppt, der immer wieder kompensiert und gesichert werden muss. Denn die hartnäckige Klammerung an die Vorstellung des Vaters als Garant für das Kind, sich aus der Bindung an die Mutter lösen zu können, führt in der Konsequenz auch dazu, die Mutterposition weiterhin auf symbiotische Selbstlosigkeit zu reduzieren und den Vater in der ihm zugedachten exponierten Position nicht zu hinterfragen. Eine derartige entwicklungspsychologisch begründete geschlechtliche Identifizierung ist, wie gesagt, bis heute in den Entwicklungstheorien und der allgemeinen Auffassung von kindlicher Entwicklung hochgradig präsent. Bis heute werden, so kann man sagen, die tradierten Mutter- und Vatermythen immer wieder von Neuem aufgerufen und blockieren damit ein Denken, die Vaterposition mit Fürsorglichkeit, Verantwortung und Pflege zu verknüpfen. Wie die Ergebnisse unseres Forschungsprojekts Mutterschaft und Geschlechterverhältnisse gezeigt haben, dienen diese Konzepte letztlich nicht nur einer Zementierung der Hierarchie zwischen Mutter- und Vaterposition, mit dieser Idealisierung des Vaters geht auch ein Motherblaming und Schuldzuschreibungen an Mütter Hand in Hand. Aus psychoanalytischer Sicht ist die Aufspaltung in männlich und weiblich jedoch eine traumatisierende Zumutung für jede subjektive Biografie, da nur bestimmte Identifizierungen im Rahmen des binären Geschlechterkonzepts möglich sind. Wie dargelegt, geht eine dichotome und starre Identifizierung immer auch damit einher, dass Anteile des Selbst, Anteile der Erfahrungen und Identifizierungen abgewehrt werden müssen. Eine vereindeutigende Geschlechtsidentität kann mit diesem Blick nicht mehr, wie klassische Theorien es nahelegen, als eine gelungene Identifizierung mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil betrachtet werden, sondern lediglich als eine spezifische Organisation von Männlichkeit und Weiblichkeit. Die damit einhergehende psychische Spaltungsarbeit verhindert eine Entwicklung hin zu einer Position, um mit Melanie Klein zu sprechen, eine depressive Position, in der Spannungen ausgehalten und Gegensätze integriert werden können. Mit Rekurs auf die psychoanalytische Theorie der Abwehrmechanismen können wir eine Vorstellung davon bekommen, dass auch in den abgewehrten, sprich aufgrund von normativen Geschlechtervorstellungen unterdrückten Erfahrungen und Identifizierungen weiterhin Selbstanteile enthalten sind, die unter anderen Umständen realisiert werden können. Dieses Wissen markiert mit Blick auf geschlechterübergreifende Mütterlichkeit nach meiner Meinung einen bedeutsamen Turning Point, um Mütterlichkeit geschlechterübergreifend denken, erleben und wertschätzen zu können. Denn so führt also die Frage nach den Möglichkeiten eines geschlechterübergreifenden Denkens von Mütterlichkeit noch einmal an den Ort der Entwicklung des Kindes zurück und die Frage, wie nicht hierarchische familiäre Strukturen gedacht werden können. Um im Sinne der Kritik einer heteronormativen Ordnung und dem damit einhergehenden Denken binärer Strukturen im gesellschaftlichen Diskurs ebenso wie in der Psychoanalyse zu reformulieren und zu revidieren, bieten sich relationale Perspektiven an, die sich nicht nur dyadisch gestalten, sondern in eine Matrix relationaler Beziehungen eingebunden sind. Einen unumgänglichen Referenzpunkt für den Paradigmenwechsel einer geschlechterunabhängigen Mütterlichkeit stellt nach wie vor das Konzept der Bisexualität. Wie ich meine, sollte man vielleicht heute über den Begriff eher mit Polysexualität ersetzen, aber auch das könnte ein Diskussionspunkt sein. Genau. Gender als Internalisierung von Beziehungen zu denken, verweist auf die Bedeutung der kommunikativen und wechselseitigen Anerkennung elterlicher Positionen und eröffnet damit eine Möglichkeit, geschlechtliche Identifizierungen über normierende Identitätsgrenzen und über zwei Personen hinausgehend zu denken. Es gibt vor allem im englischsprachigen Raum interessante Konzepte, beispielsweise von Goldner oder Diamond, die sich mit relationalen Konzepten einer geschlechtlichen Identifizierung intensiv auseinandersetzen. Und vor allen Dingen Goldner greift dabei auf Melanie Klein und die Spaltung in Paranoid-Schizoide und das Ziel einer depressiven Position zurück. Wichtig gilt jetzt für unseren Zusammenhang festzuhalten, dass die Triade unabhängig davon, ob sie realiter als Mutter-Vater-Kind-Beziehung gelebt oder durch die Mutter allein, zwei Mütter oder zwei Väter repräsentiert wird, dass dies eine als primäre Beziehungsform angesehen werden sollte, in die das Kind hineingeboren wird. Dabei gilt auch hervorzuheben, dass die Mutter-Kind-Beziehung von Anbeginn an keine symbiotische Dyade darstellt, sondern eingebunden in den Raum mit bedeutenden anderen und der Sprache eine Triade verkörpert. Und damit komme ich zum Schluss. soll also die Forderung nach gerechter elterlicher Aufteilung und veränderten Familienbeziehungen binäre Geschlechterregime nicht weiter stützen, stehen auch grundsätzliche Fragen zum Stellenwert der Fürsorgetätigkeiten an. Vor dem Hintergrund der bestehenden Hierarchisierung von Produktion und Reproduktion und der damit verbundenen geschlechtsspezifischen Aufteilung wird die gesellschaftliche Anerkennung beziehungs- und reproduktiver Tätigkeiten zum Dreh- und Angelpunkt geschlechtlicher Gerechtigkeit. Eine zentrale Voraussetzung für die Anerkennung von Mütterlichkeit und Care-Tätigkeiten stellt daher die psychische und gesellschaftliche Anerkennung der konstitutiven menschlichen Angewiesenheit auf den anderen dar. Denn solange die Konzeption eines autonomen Subjekts, das bisher, wie gesagt, sowohl philosophisch wie bürgerlich, patriarchal, männlich gedacht ist, voraussetzt, zwischenmenschliche Fürsorge und emotionale Anteilnahme abzuspalten, wird als psychologische Konsequenz die Verschiebung auf den anderen, das Weibliche, fortgesetzt bzw. sogar gefordert und verweist darüber zugleich auf die bisherige gesellschaftliche Geringschätzung und auch die konzeptionelle Geringschätzung des Weiblichen. Wenn mit Martha Nussbaum es Bedingungen gibt, die das elterliche Leben und Denken einschränken und fragmentieren, so wie ich das gerade vorgetragen habe, dann kann man mit Martha Nussbaum umgekehrt die Frage stellen, wie ein nicht eingeschränktes Leben aussehen könnte und was gleichberechtigte Mütterlichkeit zu bewirken in der Lage wäre. Genau an dieser Stelle lassen sich die Veränderungsmöglichkeiten verorten. Einmal mit Blick auf das psychoanalytische Wissen der Abwehrmechanismen und dem Drängen der Abwehrmechanismen in eine Realität, das ist ja unsere tägliche Praxis, aber eben auch die konkrete Arbeit mit dem sogenannten nicht-identischen, also den abgespaltenen geschlechtlichen Identifizierungen, die in einer männlichen und weiblich kodierten Vereindeutigung nicht lebbar sind. Hier bieten sich Veränderungsmöglichkeiten in unserem eigenen Reflektieren, unserer eigenen geschlechtlichen Positionen, aber auch in unserer psychoanalytischen Arbeit mit unseren Patienten. So kann man sagen, dass ein Doing Mothering, also ein Leben von Mütterlichkeit, einen prominenten Ort emanzipatorischer Möglichkeitsräume bietet und zu einer Überwindung einer seit mehreren Jahrhunderten etablierten Arbeitsteilung mit entsprechenden Geschlechterordnungen und Zuordnungen beiträgt. Neben einer rechtlichen Gleichstellung verschiedener Familienmodelle sind es maßgeblich elterliche Praxen, die identitätsstiftenden Modellcharakter bieten und an dem Denken von Familie, an dem veränderten Denken von Familie mitwirken. Hier reicht es allerdings nicht aus, muss noch einmal betont werden und einschränkend festgehalten werden, dass Väter sichtbar Fürsorgetätigkeiten übernehmen, sondern, mit Jochen König formuliert, geht es um eine mütterliche Haltung, die beinhaltet, sich umfassend zuständig zu fühlen und Verantwortung zu übernehmen. Im Klartext meint König nichts anderes, als dass Mütterlichkeit kein Geschlecht braucht, sondern, wie Eliot schreibt, eine Ethik der Fürsorge. Doing Mothering, Mütterlichkeit, zielt auf weit mehr als die mütterlichen Zuschreibungen. Doing Mothering bezieht sich primär auf die Bereitschaft, sich auf die Bedürfnisse des Säuglings und der Kinder einzustellen und in einer somatisch-leiblichen Resonanz empathisch auf diese Bedürfnisse zu antworten. Die Erfahrung von Eigenverantwortlichkeit in der Kinderbetreuung ist ein entscheidender Faktor dafür, dass eine sorgeorientierte Vaterschaft sich nachhaltig oder Elternschaft, muss man sagen, sich nachhaltig ausbilden kann. Hier lassen sich nahtlos die neurobiologischen Erkenntnisse zum Mutterhirn bzw. Muttertät und Vatertät anschließen. Wenn wir hier sozusagen etwas vertiefter einsteigen wollen, dann muss man festhalten, dass die neurobiologischen Veränderungen im Laufe der Elterntätigkeiten unterschiedliche Voraussetzungen haben. Während bei Schwangeren sich schon während der Schwangerschaft sozusagen auf einer neurobiologischen Ebene Veränderungen zeigen lassen, die sozusagen Empathie und Einfühlung stärker betonen. Zeigt sich das bei Vätern? Vor allen Dingen untersucht wurde das bei homosexuellen Eltern, dass sie eben durch diese elterliche und fürsorgliche Tätigkeit nach circa einem halben Jahr ähnliche oder vergleichbare neurobiologische Strukturen aufweisen wie Mütter beziehungsweise wie Frauen, die dann aktiv auch ihre Mütterlichkeit leben oder ihre Mutterschaft leben. Wir müssen ja an dieser Stelle unbedingt auch bedenken, dass nicht alle Frauen, die schwanger sind, sich für eine gelebte Mutterschaft entscheiden können oder auch wollen. Wenn wir an die Studien von Leihmutterschaft denken, dann zeigt sich das sehr eindeutig in der Besetzung des ungeborenen Kindes. Bisher gibt es dazu noch keine Untersuchungen der neurobiologischen Umstrukturierungen, was sicherlich auch noch einmal sehr interessant wäre. Aber erst, um nochmal zurückzukommen, also wenn Eltern sich verstärkt engagieren, entwickelt sich eine intensive fürsorgliche Haltung und Verantwortungsbereitschaft dem Kind gegenüber. Die Verteilung der mütterlichen Fürsorge und Emanzipationsaufgaben unter emanzipatorischen Herausforderungen bezieht sich auf alle an der Elternwerdung beteiligten Personen, ganz gleich in welchen Konstellationen sich die zukünftigen Eltern zusammenfinden. Elterliche Emanzipation beginnt zu zweit. So ließe sich in Bezug auf die individuelle wie gesellschaftliche Dimension der familiären Konzepte und Lebensmöglichkeiten in Abwandlung des Satzes von Michael Lukas Möller »Die Wahrheit beginnt zu zweit« festhalten. Also, um zum Ende zu kommen, wir müssen den Denkhorizont von Mütterlichkeit erweitern. Dass sich alle an der Familiengestaltung und Elternschaft Beteiligten mit ihren bewussten und unbewussten Rollenvorstellungen auseinandersetzen sollten, führt zu einem Paradigmenwechsel in Bezug auf die Struktur der Kleinfamilie einschließlich der Ebene von Geschlecht. Eine Identifizierung mit Mütterlichkeit hat daher zur Konsequenz, reproduktive und produktive Lebensbereiche nicht mehr geschlechtsspezifisch zu spalten und hierarchisch zu bewerten. Kooperationsfähigkeit und respektvoller Umgang mit dem anderen ist gefordert und steht für gelingende Elternschaft, für eine partnerschaftliche Aufteilung der Elternaufgaben an erster Stelle. In diesem Zusammenhang schlägt auch die Neurowissenschaftlerin Jessia Connerby im Rahmen ihrer Studien zum Mutterhirn den Bogen zu gesellschaftlichen Zusammenhängen und formuliert die Hoffnung, dass ein Umdenken geschlechtsspezifischer Mütterlichkeit auch einen positiven Einfluss auf Menschen aller Geschlechter und auf soziale und gesellschaftliche Herausforderungen ausübt. Mütterlichkeit ist also ein ganz zentrales Element für unsere Demokratie. Vielen Dank.